Willkommen beim Kardiocafé, ein Neubeginn einer neuen Podcast-Serie der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Mein Name ist Georg Delikat, ich bin derzeit der Präsident der ÖKG und mein heutiger Gast ist Herr Professor Franz Weidinger. Er hat eine fantastische Karriere in der Kardiologie gezeigt. Er war nach seiner Ausbildung im AKH und einem Zwischenschritt in Innsbruck, lange Jahre der Leiter der Rudolf-Stiftung der Kardiologie dort und jetzt der Klinik Landstraße. Er war und ist langjähriges Vorstandsmitglied im Vorstand der ÖKG und ist eben jetzt, er war auch Präsident der ÖKG und ist jetzt eben Präsident der ESC. Vielen Dank, Franz, dass du dir die Zeit genommen hast, zu diesem Podcast, zu dieser Neuserie zu kommen. Es freut mich sehr und ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen. In deiner beruflichen Karriere konntest du eine unglaubliche Entwicklung der kardiovaskulären Medizin in verschiedenen Führungspositionen begleiten, umsetzen und auch mitprägen. Würdest du für uns die markantesten Eckpunkte auf diesem Weg zusammenfassen?
Also zunächst danke, Georg, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein und für deine netten einleitenden Worte. Nun, die Entwicklung der letzten 40 Jahre in der Kardiologie waren tatsächlich unglaublich und wir können uns glücklich schätzen, diese Zeitperiode miterleben und teilweise auch mitgestalten zu dürfen. Wenn du Eckpunkte ansprichst, so muss man schon sehr genau zurückdenken. Wenn ich jetzt beginne Mitte der 80er Jahre, wo ich mehr oder weniger die Kardiologie begonnen habe zu erlernen, da waren wir im ersten Jahrzehnt der PTCA, der Ballondilatation in den Herzkranzgefäßen. Da hatten wir noch zu kämpfen mit hoher Restenoserate, mit schweren Dissektionen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Weitere Eckpunkte natürlich dann das Aufkommen der Stents, zunächst der Bare-Metal-Stents, dann der Drug-Eluting-Stents und plötzlich war eine neue Problematik oder Erkrankung sogar da, nämlich die Stent-Thrombose. Das war der nächste Schritt, den es zu bekämpfen galt. Aber natürlich ein ganz markantes Gebiet war die Reperfusionstherapie für den akuten Myokardinfarkt. Am Anfang meiner Laufbahn war das noch die Thrombolyse, die dann gefolgt ist von der Primär-PCI, deren Überlegenheit in der Reperfusion gegenüber der Thrombolyse dann sehr bald gezeigt wurde. Und das war dann die Zeit, wo ich als ausgebildeter interventioneller Kardiologe auch aktiv einsteigen und mitgestalten konnte. Damals in meiner Zeit, wie du schon erwähnt hast, in Innsbruck an der Klinik. Das war die Zeit, wo regionale STEMI-Netzwerke entstanden sind und dort mitzuwirken in Innsbruck, das dortige Netzwerk zu errichten, gemeinsam mit Notärzten und allen Beteiligten, war eine sehr, sehr spannende und erfüllende Zeit, weil wir wirklich gemerkt haben, wir können Mortalität senken und dass das gelungen ist, die Spitalsmortalität auf unter 5% heute zu senken, war für uns alle sehr aufregend. Und dann natürlich kamen die 10er Jahre des neuen Jahrtausends mit TAVI, Aortenstenose, ein unglaublich spannendes Gebiet und spannender Verlauf. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schon denkt, weitere Klappeninterventionen, ist das wirklich sehr markant und spannend. Nicht vergessen darf man natürlich in dieser ganzen Zeitspanne die Pharmakotherapie, speziell der Siegeszug der lipidsenkenden Therapie, speziell die Statine natürlich, jetzt auch die PCSK9-Inhibitoren und weitere, die am Horizont sind. Und natürlich die ganz massiv wirksame Kombinationstherapie der Herzinsuffizienz mit jetzt 4 Pfeilern, wo wir auch wieder einen Quantensprung eigentlich erreicht haben in der Prognoseverbesserung dieser schwerkranken Patientinnen und Patienten.
Ja, also du hast es beschrieben, es waren mehrere Stränge, die da so bedeutsam geworden sind. Wenn man kritisch die PTCA, die PCI jetzt beurteilt, ist ja in den letzten Jahren doch eine gewisse Ernüchterung eingetreten beim chronischen Koronarsyndrom. Die Studien zeigen keinen eindeutigen Vorteil einer Revaskularisation gegenüber einer modernen, konservativen Therapie. Hat es den Enthusiasmus hinsichtlich interventioneller Kardiologie gebremst in deinen Augen?
Das ist interessant. Ich glaube, was das chronische Koronarsyndrom betrifft, sehen wir ein Plateau, vielleicht sogar ein bisschen einen Rückgang der Interventionen. Das sollen wir aber als Erfolg sehen, weil, wie du sagst, die medizinische, die pharmakologische Therapie ist besser geworden und wir sehen stabilere Erkrankungsverläufe. Natürlich sind auch die Stents besser geworden, wir sehen weniger Restenosen, weniger Reinterventionsbedürftigkeit. All das ist ein Erfolg der Kardiologie. Ernüchterung vielleicht nur dann, wenn man glaubt, eine erfolgreiche Entwicklung zeigt sich nur in einem Anstieg von Interventionen und Eingriffen. Das ist, glaube ich, eine falsche Sicht, die man verlassen sollte und wir sollten uns darauf konzentrieren, die Symptome beim chronischen Koronarsyndrom im Mittelpunkt zu behalten. Und dafür sind halt heute weniger Interventionen notwendig als noch vor 20, 30 Jahren.
Ja, das entspricht ja auch dem Orbiter-2-Trial, wo man jetzt eindeutig nachgewiesen hat, das ist mehr als ein Placebo-Effekt. Genau. BCI wirkt, das ist lebensqualitätsverbessernd. Ob es dann wirklich die Lebensdauer oder die Prognose verbessert, da sind wir uns nicht immer sicher. Ich glaube, das ist ein Kontinuum und da ist noch viel Arbeit zu tun letztlich. Ich glaube, das kann man noch nicht abschließend beurteilen. Abschließend beurteilen kann man auch die ganzen Guideline-Entwicklungen nicht. Da möchte ich zu deiner jetzigen Funktion etwas zu sprechen kommen. Das ist eine wichtige Aufgabe der Europäischen Herzgesellschaft, die Entwicklung der Guidelines. Und du bist nun seit 2022 als erster Österreicher wohlgemerkt Präsident der ESC. Und ich glaube, es ist sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du uns einen kurzen Überblick geben kannst, was überhaupt die ESC bedeutet. Das sagt man ja so, es ist eine Europäische Herzgesellschaft. Was bedeutet das? Wie viele Mitarbeiter, wie viele Mitglieder? Und was ist so die Kern-DNA dieser Gesellschaft?
Ja, danke für diese Frage. Nicht leicht zu beantworten. Die ESC ist eine große Organisation, umfasst 57 Mitgliedsländer bzw. nationale kardiologische Gesellschaften und über 100.000 individuelle Mitglieder. Sie ist eine Non-Profit-Organisation, geführt von einem ehrenamtlichen Vorstand, der von den Mitgliedsländern und Teilorganisationen alle zwei Jahre gewählt wird. Das Ziel, die Mission der ESC ist die Senkung der Belastung durch Herz-Gefäßerkrankungen. Und dieses allgemeine Ziel, diese Mission, wird laufend unterstützt und auch angepasst an aktuelle Gegebenheiten durch eben Projekte, Expertengremien, Zusammenarbeiten mit Partnergesellschaften und anderen strategischen Partnern. Und man will eine internationale Plattform schaffen für den Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber auch praktischer Umsetzung von Leitlinien und Behandlungsempfehlungen. Das sind so, glaube ich, die Haupteckpunkte, die die Zuhörerinnen interessieren könnten.
Und vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, das Headquarter ist in Frankreich. Und ja. Wie oft musst du dorthin fahren?
Also nicht so oft, wie viele glauben. Denn natürlich hat die Zeit der Pandemie etwas bewirkt, dass wir zunehmend auf virtuelle, eben Online-Konferenzen übergegangen sind. Und das wirkt auch noch nach. Das heißt, so oft fahre ich gar nicht nach Nizza in das European Heart House. Trotzdem ist es immer wieder notwendig. Und wir freuen uns zum Beispiel auf den bald kommenden Spring Summit, wo alle nationalen Gesellschaften und hoffentlich auch du als Repräsentant und Präsident der ÖKG kommen wirst, wo ein Austausch wirklich international stattfindet und wo wir berichten wollen über unsere wichtigsten Nahziele, die man gemeinsam mit diesen Fachgesellschaften, mit den nationalen erreichen will.
Ja, das kommt schon, da kommen wir zu einem Zukunftsthema, glaube ich, das uns alle sehr beschäftigt und ich sehe das ja auch in unseren Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen. Es war auch beim Europäischen Herzkongress in Amsterdam ein ganz wichtiges Thema, Digitalisierung der Medizin, KI, Telemedizin, um nur ein paar Stichwörter zu nennen. Und es gab sogar einen Digital Hub, den ich sehr gelungen fand, by the way. Also ich habe das sehr inspirierend gefunden, da herumzuspazieren. Und man muss dazu sagen, der Europäische Herzkongress nur von der Dimension über 30.000 Teilnehmer. Also das ist der wichtigste kardiologische Kongress weltweit, muss man sagen. Aber trotzdem, das Thema ist sehr präsent gewesen. Und es waren sehr viele auch sehr gute Vorträge über dieses Thema. Und deswegen würde mich deine Einschätzung interessieren, wie wird diese ganze Technologie, KI, Digital Health, Telemedizin, wie wird das unser Tun in den nächsten Jahren, 5 bis 10 Jahren, würde ich sagen, beeinflussen? Siehst du da jetzt schon etwas, was uns wirklich unsere Arbeit verändern wird?
Ich glaube, hier hat sich ein riesiges Feld aufgetan. Die digitale Transformation in der Medizin und auch in der Kardiologie ist etwas, deren Ausmaß wir wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen können. Und es freut mich zu hören, dass dieser Digital Hub, und das war auch wirklich sichtbar, so gut angekommen ist, weil natürlich der Informationsbedarf, der Wissensbedarf hier besonders groß ist. Und hier ist es auch unser erklärtes Ziel, die Kompetenz gerade auf diesem Gebiet, dass die ganz jungen Kardiologinnen und Kardiologen und unsere kardiovaskuläre Medizin der Zukunft besonders beschäftigen wird, die Kompetenz hier zu stärken. Wir wollen alle Experten, die schon tätig sind, aktiv sind in allen Ländern und in der ESC, zusammenbringen, um dieses Feld weiterzuführen in eine sinnvolle Richtung. Wir wissen, wie komplex das ist. Es braucht einen guten Rahmen, einen rechtlichen Rahmen, der die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten bietet und gleichzeitig es ermöglicht, große Datenmengen zu nutzen, sowohl für die Versorgung der Patientinnen als auch für die Forschung. Und Digital Tools gibt es ja jetzt schon in vielen Bereichen, besonders in der Bildgebung, also unterschiedlich angewendet bereits in den Subspezialitäten der Kardiologie. Aber hier einen Fortschritt zu erzielen, war unser Ziel für dieses Mandat, aber auch für die nächste Zukunft.
Darf ich da kritisch nachfragen, weil wir leben ja doch in einer ganz anderen, erlebten digitalen Welt in den Krankenhäusern. Und jetzt kommt eine Welle von neuen Technologien auf uns zu. Stichwort auch Chatbots für die Patienteninformation, vielleicht KI-Systeme, die unsere Bildgebung besser interpretieren können. Geht das alles zusammen mit einem so hohen und rigiden Ansatz, was natürlich notwendig ist, um die Patientinnen und Patienten auch zu schützen vor irgendwelchen Datenmissbräuchen? Geht das zusammen? Träumen wir da zu viel und am Ende des Tages wird vielleicht diese Technologie für uns gar nicht so verwendbar sein, weil es eben zu unsicher ist und zu viele Lücken aufweist? Oder bin ich da zu vorsichtig, wenn ich das so sehe?
Überhaupt nicht. Ich finde das sehr gut, dass du das ansprichst, denn wie gesagt, wir sind hier noch auf ganz unsicherem Boden. Erst am Beginn einer Entwicklung, wo ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird und wir wissen, dass Europa da eher einen sehr geregelten, eine regulative Richtung einschlägt und Gesetze gerade beschließt, die die Verwendung von KI in sensiblen Bereichen sehr deutlich reguliert. Ich glaube, das ist aber auch notwendig und begrüßenswert. Und in diesem Zusammenhang war es wichtig, dass vor circa 6 Wochen, Mitte Dezember, im Europäischen Rat und dann im Europäischen Parlament beschlossen wurde, den Weg des europäischen Gesundheitsdatenraumes zu gehen, zu beschließen und jetzt mit den Mitgliedsländern auszuarbeiten. Dieser EHDS, dieser Gesundheitsdatenraum, würde es ermöglichen, sowohl für die Versorgung der Patientinnen als auch für die Forschung, Daten besser zu sammeln, sicher zu sammeln und auch zwischen den Ländern und Stakeholdern auszutauschen, im Sinne, im Interesse der Patientinnen und im Sinne der Qualitätsverbesserung, sowohl für die Versorgung als auch für die Forschung. Das wäre ein Quantensprung, wie gesagt, in der sicheren Nutzung dieser Daten. Du hast vollkommen recht, dass wir derzeit noch zu viel Unsicherheit und auch Skepsis haben, die berechtigt ist, ob das denn sicher ist, dass wir Gesundheitsdaten sowohl sammeln als auch dann weitergeben. Aber wir sind uns auch bewusst, dass zur weiteren Erkenntnisgewinnung durch die klassische randomisierte Studie zum Beispiel es immer mehr Datenmengen benötigt und die können wir allein mit den herkömmlichen technischen Methoden nicht mehr schaffen. Dazu braucht es wahrscheinlich die Unterstützung von Big Data und deren Verarbeitung durch künstliche Intelligenz. Und ich glaube, da ist dieser Weg jetzt, der in Europa beschritten wird, sehr vielversprechend und den will die ESC auch aktiv mitgehen und mitgestalten.
Ich glaube, da wird auch ganz deutlich, welche wichtige Rolle die ESC hat, aber auch die nationalen Gesellschaften, dass man hier die Entwicklungen begleitet und aber auch den Rahmen vorgibt und eben darauf pocht, dass evidenzbasierte Medizin nicht bei diesem Thema endet, sondern gerade dort umso wichtiger ist, dass man hier eine sinnvolle Anwendung findet. Wie siehst du eigentlich die Anwendung oder die zunehmende Medikalisierung der Bevölkerung durch Wearables, durch Apps, wo man sich seinen Gesundheitstag zusammenfassen kann, wie viel Stresslevel, ich habe jetzt auch eine neue Smartwatch, ich sage mir, wie viel Stress ich heute entwickelt habe, was ich abbauen sollte oder meine Herzfrequenzprofil und so weiter. Ist das etwas, was uns Kardiologen und Kardiologinnen irgendwie helfen kann oder ist das einfach ein nettes Gimmick, das am Ende des Tages eher Verunsicherung schafft als vielleicht einen wahren Nutzen bringt für die Medizin?
Ich glaube, es ist eine große Chance, dass man Früherkennung oder auch Kontrolle und Monitoring sozusagen von chronischen Zuständen wie Bluthochdruck oder halt Herzfrequenz, Herzrhythmus besser überwachen kann. Das ist schon die Hoffnung in diese neuen Tools und wir wissen alle, es kommen immer mehr Patienten zu uns, die uns fragen, ja, was mache ich jetzt, wenn meine Smartwatch das und das sagt? Das muss natürlich validiert werden. Wir müssen klare Antworten geben. Patientinnen und Patienten müssen auch praktisch kompetenter werden auf diesem Gebiet, dass sie nicht jetzt in eine Panik verfallen, wenn da irgendetwas erscheint auf diesem Tool, auf dieser App. Aber ich glaube, es sich zu nutzen zu machen, das ist richtig und gut. Unser Nachbarland Deutschland ist da, glaube ich, schon etwas weiter mit diesen DIGAs und in Österreich wird das auch sehr genau geprüft, ob das tatsächlich eine medizinische Verschreibung werden kann, so etwas zu verwenden. Das ist ein interessanter Weg. Wir sind noch nicht ganz dort. Ich glaube, digitale Daten und die Erfassung der Patientengeschichte auf elektronischem Weg ist ganz wichtig. Das soll unbedingt weiterentwickelt werden. Vertrauen muss aufgebaut werden, das ist ganz wichtig. Denn die Besorgnis, dass Gesundheitsdaten vielleicht nicht rechtmäßig verwendet werden, missbraucht werden können, das ist natürlich schon sehr groß. Das ist auch berechtigt und diese Sorge soll ausgeräumt werden. Und da haben wir noch einiges Stück Weg vor uns. Aber wie gesagt, gemeinsam mit europäischen Institutionen und das dann umgelegt auf nationale Verhältnisse wäre der richtige Weg.
Da kommen wir zu einem Thema, nämlich die Interpretation dieser Datenfülle oder überhaupt diese neuen Betreuungsmodelle, vielleicht auch mit Apps oder vielleicht abrechnbaren DIGAs, die es vielleicht in Zukunft geben wird, macht er unseren Beruf durchaus vielfältiger. Nicht mehr diese klassische vielleicht, also 1:1 Betreuung, die wir jetzt haben. Aber ich weiß, einer der Hauptanliegen in deiner Karriere und in deinem Tun, auch als ESC-Präsident, als ÖKG-Präsident, war ja immer auch die Ausbildung und die Ausbildungsqualität von jungen Kardiologinnen und Kardiologen. Und deswegen die Frage, wie beurteilst du derzeit die Situation in Österreich? Bilden wir gut aus? Bilden wir auch die Kolleginnen so aus, dass sie für die Zukunft eben gut aufgestellt sind? Wie siehst du das?
Die Ausbildung in Österreich habe ich als gut erlebt, auch in der Diskussion mit den Gremien in der Ärztekammer, mit allen Kolleginnen aus allen Fachrichtungen, die immer wieder zusammengearbeitet haben und diskutiert haben. Was verbesserungswürdig ist, ist die Beurteilung der Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem Ausbildungsweg der Auszubildenden, wo wir in Österreich, aber nicht nur in unserem Land, das ist ein Problem in vielen Ländern, zu sehr auf starre Richtzahlen, Mindestzahlen an Eingriffen festhalten. Das könnte ersetzt werden durch das, was im europäischen Curriculum der ESC für die Allgemeinkardiologie vorgeschlagen wird, nämlich die sogenannten EPAs. Das sind letztlich anvertraute professionelle Aktivitäten oder Fähigkeiten. Und das bedeutet, dass zum Beispiel eine Gruppe von interventionellen Kardiologinnen beurteilt, ab wann ein Auszubildender zur selbstständigen Durchführung einer Koronarangiographie von der Punktion bis zum Ziehen der Schleuse fähig ist. Das wäre ein anderer Weg, als wir ihn derzeit in Österreich und in vielen Ländern haben. Das ist eher was Allgemeines, aber zum Beispiel auch die digitale Kompetenz in die Ausbildung hineinzunehmen, wäre ein zukunftsweisender Weg. Das wird auch schon von vielen nationalen Gesellschaften gefordert und auch an die ESC herangetragen. Das heißt, die Weiterbildung auf diesem Gebiet ist dringend notwendig, damit zukünftige Kardiologinnen und Kardiologen kompetent werden und mit den Patienten damit auch gut umgehen. Letztlich soll ja die KI und die digitalen Hilfsmittel dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit haben für die direkte Interaktion mit den Patienten.
Ich glaube, das ist ja auch die Hoffnung, dass wir uns eigentlich weg von vielleicht Routinetätigkeiten bewegen, hin wirklich zu einer mehr Beratungsfunktion und einer Spezialistenposition. Und wir können uns von Routinetätigkeiten vielleicht ja nicht befreien, aber immerhin vielleicht von den Tätigkeiten, die nicht unbedingt von uns gemacht werden müssen, da können wir uns vielleicht besser unterstützen lassen. Das ist ein Thema, das ich schon sehe, dass wir, wenn du das auch jetzt in deiner Karriere anschaust, die Spezialisierungen sind ja schon hoch. Also wenn wir heute, ich meine, die wird es anders gehen, weil du besuchst viele europäische Veranstaltungen etc. Aber wenn man jetzt sich in einen BU, also einen elektrophysiologischen Vortrag setzt und über Feinheiten der Ablationstherapie zuhört und man ist da nicht so befasst, dann ist für viele schon das Thema schwer fassbar. Und das wird ja weitergehen. Also das ist ja anzunehmen, dass das immer noch so spezieller wird. Und irgendwann mal stellt sich die Frage, wird sich die Kardiologie irgendwann mal auffächern in Heart Failure Specialist, interventionelle Kardiologie, DAVIM, Interventionalisten, oder ist das eigentlich nicht ein Ziel, das wir verfolgen sollten? Wir brauchen noch eine generelle Ausbildung und dann eine Spezialisierung. Oder gibt es da irgendwie Überlegungen dazu oder deine Überlegungen dazu, wie das weitergehen könnte?
Absolut richtig. Die Subspezialisierung ist etwas, das unaufhaltsam weitergeht. Denn Interventionen und Wissen in jegliche Richtung, in die Subspezialitäten der Kardiologie, verfächern sich und verfeinern sich immer mehr, sodass die Kompetenz hoch bleiben muss. Und dafür ist Subspezialisierung, vielleicht auch wirklich ausgewiesene Curricula in diesen Subspezialitäten notwendig. Dennoch glaube ich, dass die Dachformation, dass es eine Gesamtkardiologie weiterhin geben muss, das soll erhalten bleiben. Und das ist auch eigentlich der Spirit, der in der ESC vorherrscht. Wir sind der Meinung, dass Subspezialitäten, die Spezialfächer innerhalb der Kardiologie weiterentwickelt werden müssen, auch gewissermaßen eine Autonomie erhalten haben. Es sind ja Associations, also eigene Suborganisationen in der ESC vorhanden. Dennoch sind alle überzeugt, dass wir nur gemeinsam stärker sind, um das gesamte Feld voranzubringen und wirklich im Interesse der Patientinnen das Feld weiterzuentwickeln. Das heißt, aus meiner Sicht Subspezialisierungen unaufhaltsam weiterzuentwickeln. Dennoch aber auch der Platz für den allgemeinen Kardiologen, vielleicht ist das auch implizit in deiner Frage, für den sehe ich sicher auch den Platz in der Zukunft.
Ja, als Gatekeeper überhaupt. Ich glaube, man muss schon einen Überblick bekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine kardiologische Familie bleiben. Ich glaube, das ergänzt sich. Also diese nur EPU-Kliniken und Heart-Failure-Kliniken mag seine Berechtigung an manchen Orten haben, aber im Prinzip ist es ganz gut, wenn man unter einem Dach dann miteinander auch diskutieren kann und Patienten auch managen kann. Das führt mich gleich zu einem sehr konkreten Thema, nämlich du bist so freundlich und stellst dich zur Verfügung bei der nächsten Jahrestagung der ÖKG vom 29.05. bis 1.06. in Salzburg mit mir eine Session zu vorsitzen. Da geht es um die neuen ACS-Richtlinien. Und Richtlinien bestimmen ja wesentlich unser Tun mittlerweile. Das ist für jüngere Kollegen, für ältere Kollegen genauso wichtig, die Richtlinien zu kennen, umzusetzen. Kannst du uns einen Überblick geben, was bedeutet es eigentlich, eine solche umfassende Richtlinie wie jetzt, diese ACS-Richtlinien, die ja den NSTEMI und den STEMI unter ein Dach gebracht haben? Was bedeutet das eigentlich? Wie viel Arbeit steckt da eigentlich wirklich dahinter? Von wie vielen Menschen ungefähr nur?
Also ganz generell sind die Guidelines ein zentraler Bestandteil und fast das wichtigste Produkt der ESC, kann man sagen, weil die Reichweite dieser Guidelines ist enorm gewachsen. Weite Teile der globalen Welt, eben nicht nur der europäischen, folgen den ESC-Guidelines. Das sehen wir wirklich erfreulicherweise jedes Jahr bestätigt durch sehr positiven Feedback. Es ist eine große Abteilung innerhalb der ESC, die das unterstützt. Und wenn man sich nur diese ACS-Guidelines 2023 ansieht, das ist ein Dokument von 107 Seiten. Es sind 26 Autoren in dieser Taskforce aus verschiedensten Ländern. Also wirklich ein großes Unterfangen. Und erstmals hat man sich entschlossen, NSTEMI und STEMI in einem zu behandeln. Das war nicht unumstritten. Es gab auch Gegenstimmen dagegen. Aber ich glaube, es ist ein sehr gutes Dokument gelungen, um auch die Gemeinsamkeiten sowohl in der Pathophysiologie dieser Syndrome als auch in der Therapie zu explorieren und zu beschreiben. Und ich glaube, das Ergebnis dieser Arbeit ist wirklich für die Praxis sehr wichtig und zeigt neue Wege auf, teilweise die auch befolgt werden werden.
Ja, ich glaube auch deswegen die Beliebtheit dieser Guidelines ist auch damit begründet, weil halt wirklich sehr prägnante Abbildungen da sind und man kann wirklich mit den Abbildungen allein sich schon einen ganz guten Überblick machen. Was immer auch teilweise kritisiert ist, wer kann alle Guidelines natürlich kennen? Es ist ja auch, ich glaube, eine Verwechslung, es ist kein Gesetz, eine Guideline. Eine Guideline ist State-of-the-Art-Behandlung und man muss sich immer begründen, warum man dann von einer State-of-the-Art-Behandlung dann abweicht. Ich glaube, das wird manchmal auch ein bisschen missinterpretiert, oder siehst du das nicht so?
Ja. Es ist kein Gesetz, es sind Empfehlungen und die ärztliche Erfahrung hat immer den höchsten Stellenwert und die individuelle Beurteilung der Patientensituation, in welche Richtung man geht und welchen Teil der Empfehlungen man heranzieht zur täglichen Behandlung der Patienten.
Und das stellt schon die Frage, wir, glaube ich, wir sind schon in einem hohen Niveau angekommen, in Österreich zumindest, aber auch in vielen europäischen Ländern, aber nicht nur in europäischen Ländern, was die ACS-Behandlung betrifft. Siehst du da noch eine Perspektive, wo wir noch besser werden können? Oder wo scheint dir noch ein Entwicklungsfeld zu sein, wo es immer noch Probleme gibt, die wir besser meistern könnten?
Ich glaube, wir wiegen uns vielleicht manchmal in der Sicherheit, dass alles schon gelöst ist. So ist es nicht ganz. Wir haben auch in Wien darüber gesprochen, dass wir vielleicht die Zeitverzögerungen, die wir übersehen im Alltag, weil wir uns schon zu sicher wähnen, besser mal unter die Lupe nehmen könnten. Das ist eigentlich auch empfohlen in den Guidelines, dass man immer genau dokumentieren soll, wie rasch die notwendigen Schritte bis zur Reperfusion, bis zur endgültigen Behandlung vergehen. Die soll man dokumentieren. Das wäre ein möglicher Verbesserungsweg. Betont wird in diesen Guidelines auch eine mögliche Verbesserung der Risikoabschätzung, speziell im NSTEMI, wo wir immer mehr komplexe und ältere Patienten sehen mit Komorbiditäten, wo auch eine gewisse Abstufung ausgesprochen wurde, dass man nicht unbedingt innerhalb von 24 Stunden einen NSTEMI-Patienten invasiv abklären und behandeln muss, sondern vielleicht mehr Augenmerk nimmt auf die individuelle Risikosituation dieser Patienten und dann erst entscheidet, wie man vorgeht. Die Prävention hat auch wieder mehr Stellenwert erfahren in diesen Leitlinien, weil wir wissen, die Akutbehandlung funktioniert meistens sehr, sehr gut, aber die Adhärenz der Patientinnen für Präventionsempfehlungen, wirklich bei den Medikamenten zu bleiben und bei einem gesunden Lebensstil zu bleiben, nicht nur für die ersten Monate, sondern nachhaltig, lebenslang, da müssen wir noch viel mehr tun und dem wird mehr Stellenwert geboten in diesen Leitlinien, wie auch der Rehabilitation. dass wirklich alle Patientinnen das nützen sollen, damit sie mehr Einblick bekommen in ihre individuelle Situation und selbst etwas bessern können.
Also Patient Empowerment und was mir auch gut gefällt, eine klare Vorgabe, wie man jetzt mit dem Lipidmanagement umgehen soll, alles klar vorgegeben. Was vielleicht manche doch erstaunt hat, dass die Guidelines sich nicht mehr so stark aussprechen für ein Preloading mit einem potenten B2Y12-Hämmer. Wir haben ja in Wien gedacht, das wollen wir eigentlich nicht verlassen, weil es funktioniert gut und es ist auch eine sichere Therapie, aber ja, es ist nicht so evidenzbasiert und das wollte man wahrscheinlich auch darstellen, nehme ich an.
Ja, also die Frage habe ich erwartet, die ist auch am meisten diskutiert worden, sicherlich auch am meisten angefochten worden. Das Argument ist halt, dass oft bei sehr kurzen Wegen ins Krankenhaus und in das Katheterlabor die Vorausgabe dieser sehr potenten Medikamente nicht unbedingt notwendig ist, um das Reperfusionsergebnis tatsächlich eklatant zu verbessern. Und da gibt es ja auch Daten, die das nicht unbedingt bewiesen haben. Dennoch, glaube ich, ist unsere Entscheidung in Wien, wo das jetzt jahrzehntelang sehr gut funktioniert hat, wo wir eigentlich wenig Blutungskomplikationen gesehen haben, eine gute gewesen, das beizubehalten. Etwas gut Funktionierendes soll man nicht leichten Herzens aufgeben, auch wenn es jetzt die Guidelines ein bisschen herunterstufen.
Ich glaube auch nicht offen gesagt, dass es da wesentlich mehr Evidenz geben wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, damit müssen wir mit gewissen Unsicherheit muss man letztlich auch auskommen. Man kann nicht zu allem jetzt eine Guideline machen. Man muss auch Dinge dann irgendwann mal praktikabel gestalten und einfach auch klinisch hat sich's bewährt. Und ich denke, das passt soweit. Ich möchte jetzt noch eine vielleicht persönliche Frage an dich stellen. Wer war eigentlich in der gesamten Karriere das größte kardiologische Vorbild? Wenn du überlegst, wen könntest du nennen? Wer war einer deiner Heroes in deiner Karriere, den du nennen möchtest?
Also ich hatte ja das Glück, in Boston, in Harvard, 2 Jahre zu forschen. Und dort war damals Braunwald der Chairman des Departments. Und somit hatte ich praktisch jede Woche oder fast jeden Tag die Möglichkeit, Vorträge und Grand Rounds zu hören, wo Braunwald führend beteiligt war und seine Aussagen, seine Vorausblicke, seine Einblicke in alle Richtungen der Kardiologie haben mich sehr beeindruckt und somit ist er sicher ein Hero, der sogar heute noch seine
unglaublich, ich weiß nicht, ich glaube, er ist über 90, hat aber nach wie vor sehr prägnante Aussagen zu vielen Themen. Wie hast du ihn erlebt? Arbeitet er 18 Stunden am Tag oder?
Zumindest, so scheint es. Man hat nicht so genau den Einblick, aber er weiß zu allen Themen wirklich gute Antworten. Aber natürlich gibt es in Österreich viele Lehrer, die ich erleben durfte. Propst Pachinger, wenn ich nur nennen darf, die am Beginn der Karriere den Eingang in den Herzkatheter mir geebnet haben und mir so viel beigebracht haben, sind natürlich auch insgesamt große Lehrer gewesen, die Wege gewiesen haben.
Du nennst da absolute Pioniere und ja, Vorbilder eigentlich für uns alle nach wie vor, glaube ich. Anschließend noch vielleicht und auch abschließend, wir müssen langsam schon auf die Zeit schauen. Eine Zukunftsvision ist immer schwierig, aber trotzdem, die Kardiologie 2040, was würdest du meinen? Wie schaut die jetzt aus? Wird alles ein bisschen ähnlich sein oder ganz anders?
Also wir haben über die Subspezialisierung gesprochen, das wird 2040 wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt sein. Dem müssen wir vielleicht sogar entgegenwirken in die Richtung, wie wir zuerst erwähnt haben, weil es muss einen Gatekeeper, es muss einen unabhängigen, fast Schiedsrichter geben, der Patientinnen und Patienten berät, ob ein Eingriff wirklich notwendig ist oder nicht. Somit wird sich vieles verändern, auch was die Nutzung digitaler Instrumente betrifft. Was aber gleich bleibt, ist die Patientinnen und Patienten, die unsere Hilfe brauchen, das sind Menschen, die auch wieder Menschen brauchen werden. Also ich glaube nicht, dass KI 2040 vieles, was wir jetzt tun, tatsächlich ersetzen wird und auch nicht ersetzen soll. Wir müssen als Ärztinnen und Ärzte dem entgegenwirken, dass es uns unterstützt und nicht ersetzt. Und ich glaube, das in kompetenter Weise zu begleiten und zu gestalten, das ist wichtig, dass 2040 auch noch gute Medizin in menschlicher Weise und patientenzentrierter Weise betrieben wird.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Franz Weidinger. Vielen Dank, Franz, für deine Zeit und diese Einblicke. Ich glaube, das waren sehr, sehr interessante Punkte dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich darf mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit von Ihnen bedanken und ich lade Sie auch sehr herzlich ein, dass Sie aktiv an uns herantreten, uns schreiben, was Ihnen vielleicht gefallen hat oder was Sie sich wünschen, was man anders machen soll. Es sollen auch verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren zum Einsatz kommen und wenn Sie Gäste Einladungswünsche haben, so bitte ich Sie auch, dass Sie sich an uns wenden und wir können das dann hoffentlich in einem absehbaren Zeitraum umsetzen. Und somit bedanke ich mich noch einmal recht herzlich fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.